Willkommen bei Energie für die Zukunft, dem Podcast über nachhaltigen Energieverbrauch, unterstützt von der Gemeinde Rütti. Hier lernst du, wie unser Energieverbrauch das Klima beeinflusst und wie du im Alltag durch einfache Massnahmen eine positive Veränderung bewirken kannst. Komm mit auf unsere Reise in eine nachhaltige Zukunft.
Willkommen zur zweiten Folge von unserem Energie-Podcast. In der letzten Folge haben wir erklärt, was überhaupt Energie ist. Und heute spezifisch geht es um die erneuerbare und nachhaltige Energie. Auch heute habe ich wieder einen Gast neben mir, der sich gerade am besten selber vorstellt.
Mein Name ist Jürg Rohrer und ich leite die Gruppe Erneuerbare Energien in der Zürcher Fachhochschule in Wädenswil.
Schon in der letzten Folge ist bei uns die Wörter erneuerbare und nachhaltige Energie gefallen. Aber Herr Rohrer, was bedeutet der Begriff nachhaltig und erneuerbar?
Also häufig tun wir es in der Praxis als Synonym behandeln, also wir meinen das Gleiche. Aber wenn man es wirklich genau nimmt, gibt es einen recht grossen Unterschied. Also erneuerbare Energien sind Energiequellen, die sich auf natürliche Art und Weise regenerieren, wie beispielsweise Sonne, Wind oder Wasserkraft. Und nachhaltige Energien sind demgegenüber Energieformen, die langfristig genutzt werden können, ohne die Umwelt zu schädigen und ohne Ressourcen zu erschöpfen. Also vielleicht als konkretes Beispiel, wenn ich hergehe und einen Urwald rode und nachher auf dem Feld Energiepflanzen anpflanze, wo ich vielleicht das Holz brauche, um Biogas zu erzeugen, dann habe ich dort erneuerbare Energie gemacht. Aber es ist überhaupt nicht nachhaltig, weil ich ja viel Biodiversität zerstört, indem ich den Tropenwald abgeholzt habe und eine Monokultur an der Stelle hergestellt habe.
Was sind denn Beispiele von nachhaltigen Energien?
Also beispielsweise Windkraft am richtigen Ort eingesetzt oder auch Wasserkraft am richtigen Ort oder Photovoltaik oder generell Sonnenenergie auf Dachflächen sind sehr gute Beispiele für nachhaltige Energieformen.
Du hast jetzt gerade ein paar erneuerbare Energien aufgezählt. Ich würde gerne mit dir auf 3 davon eingehen. Als erstes, die Sonnenenergie wird ja jetzt immer beliebter. Man sieht überall langsam Dächer schwarz-blau glänzend werden, sogenannte Solarpanels. Auch national ist das Thema gewesen, so freie Flächen am Berg, Rebflächen mit Solarpanels auszustatten. Ich weiss jetzt irgendwie nicht, wie ich dazu stehen sollte, vor allem, was denken Sie dazu?
Also grundsätzlich macht schon sehr viel mehr Sinn, auf den Dachflächen Solarmodule zu montieren, weil wir ja dort bestehende Flächen haben, wo wir einfach etwas Zweites noch drauf montieren. Also das macht sehr viel Sinn, dass man es zuerst einmal auf den Dächern macht. Aber wir haben das Problem mit der Zubaugeschwindigkeit. Wir tun in der Schweiz unsere Dächer viel zu langsam mit Solarmodulen ausrüsten. Viel langsamer, als wir eigentlich müssten. Und das führt dazu, dass wir effektiv auch auf Freiflächen müssen Solaranlagen bauen und selbstverständlich auch Windkraftanlagen. Und dann kommt noch als zweiter Punkt dazu, wenn wir Solaranlagen in den Alpen bauen, dann haben wir im Winter einen grossen Anteil von der Stromerzeugung, was wir normalerweise im Flachland auf den Dachflächen nicht haben. Dort haben wir einen relativ kleinen Anteil, der im Winter produziert wird. In den alpinen Anlagen ist es etwa halb-halb, also die Hälfte im Winterhalbjahr, die Hälfte im Sommerhalbjahr.
Jetzt ist es so, ich habe letztens mit meiner Mutter auch darüber geredet, ob wir nicht auch bei uns auf dem Dach Solarpanels machen sollten. Und sie hat mir gesagt, sie hat es angeschaut, aber es sei viel zu teuer, dass es überhaupt rendieren würde, also zu teuer. Es macht keinen Sinn, weil wir produzieren jetzt genau für den gleichen Preis Strom, als wenn wir Solarpanels drauf tun würden. Sollen wir wirklich Solarpanels drauf tun für einen höheren Preis? Also sollen wir dort wirklich zahlen, dass es etwas bringt?
Also im Normalfall, und das ist heute in der Gemeinde, wo Sie wohnen, auch der Fall, tun Sie mit der Solaranlage günstiger Strom produzieren als der, den Sie einkaufen. Es gibt kaum eine Lage, wo es heute nicht rentabel ist, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen. Also es muss schon sehr ein spezielles Dach sein, dass es sich nicht lohnt. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, weil es geht ja nicht nur ums Geld. Wir müssen uns in der Schweiz mit Strom versorgen, auch in Zukunft können mit Strom versorgen. Und dementsprechend muss ich nur alle Leute aufrufen, die Dächer haben, die geeignet sind für Photovoltaik, die auch auszurüsten mit Photovoltaikanlagen. Das ist auch in dem Sinn so ein bisschen ein Dienst der Gemeinschaft.
Was ist denn überhaupt der Vorteil von der Sonnenenergie allgemein?
Also ist sicher einmal ökologisch sehr eine saubere Energie. Also wenn man aufs Dach auf eine Solaranlage baut, dann macht man an der Natur nichts kaputt. Das ist der ganz grosse Vorteil. Und es dient letztendlich auch der Versorgungssicherheit von der Schweiz, aber auch von einem selber, wenn man den Strom möglichst dezentral und möglichst lokal erzeugen tut. Und genau das kann man machen mit Solarenergie.
Was ist denn der Nachteil von der Solarenergie?
Nachteil ist sicher, dass es nur Strom gibt, wenn wir Licht haben, also wenn es relativ hell ist. Also in der Nacht produziert es nicht, für das müssen wir es zwischenspeichern oder mit anderen Energieerzeugungsanlagen, wie beispielsweise Windkraft oder Wasserkraft, kombinieren. Ich glaube, das ist der grösste Nachteil, dass es einfach nicht auf Knopfdruck verfügbar ist, sondern dann, primär wenn die Sonne scheint oder generell wenn es hell ist, produzieren tun.
Jetzt ist es so, jetzt ist der Klimawandel ja recht präsent bei uns. Hat das auch einen Einfluss auf die Solarenergie? Wird es besser? Wird es schlechter?
Also der Solarertrag wird ein bisschen grösser werden, wenn wir weggehen von den fossilen Energien. Weil die fossilen Energien machen ja auch eine Luftverschmutzung. Und wenn wir die ersetzen mit erneuerbaren Energien, wird die Luftverschmutzung kleiner. Durch das kann ein bisschen mehr Solarenergie auf Modul kommen und wir haben so einen höheren Energieertrag. Also das ist in dem Sinne ein positiver Einfluss für die Solarenergie. Aber die Solarenergie selber ist vor allem für die Schweiz, aber auch für viele andere Länder total wichtig, um eben von den fossilen Energien umsteigen zu können. Sei es im Gebäudebereich auf Wärmepumpen, im Mobilitätsbereich auf Elektromobilität und so weiter, um überhaupt die sogenannte Dekarbonisierung, also den Weg weg von den fossilen Energien zu machen. Für das ist Solarenergie eine absolute Schlüsseltechnologie.
Jetzt haben wir ganz viel über Solarpanels geredet. Gibt es sonst noch eine Art, wie man überhaupt die Sonnenenergie gewinnen kann, außer Solarpanels?
Ja, da gibt es mehrere Arten. Also sehr sinnvoll ist auch, dass man die sogenannte Passivnutzung macht, wenn man ein Gebäude baut. Dass man das Gebäude so baut, dass im Winter die Sonne reinscheint, dass sie ins Innere hineinkommt und dort auf beispielsweise Holz trifft, wo die Wärmeenergie speichern kann. Im Sommer aber die Solarstrahlen nicht reinkommen, also dass beispielsweise vom Dach dann abgeschirmt werden, wenn die Sonne höher steht. Das ist die eine gute Möglichkeit. Und die zweite ist noch Solarthermie, also dass man aus der Sonnenstrahlung Wärme erzeugt zum Heizen, primär aber zum Brauchwasser, also zum Duschen und so weiter, um das Warmwasser aufwärmen.
Wie hoch ist jetzt so die Zukunft von der Sonnenenergie? Ist sie hoch eingeschätzt? Wird sie eher tief geschätzt?
Nein, sehr hoch. Und gerade in der Schweiz wird sie wahrscheinlich etwa die Hälfte vom Energieverbrauch, den wir haben werden in Zukunft, wird durch Solarenergie bereitgestellt werden. Also es ist sehr eine grosse Zukunft. Wir werden das massiv ausbauen müssen und auch machen gegenüber heute. Es ist auch im Moment die kostengünstigste Art und Weise, zum Strom erzeugen.
Neben der Sonnenenergie gibt es ja noch eine weitere bekannte erneuerbare und nachhaltige Energie, die du vorher schon erwähnt hast, die Windenergie. Die Windenergie gewinnt man ja oft aus so grossen Windrädern, die man meistens am Meer sieht, Nordsee, Holland, wo es halt sehr viel windet. Aber auch in der Schweiz gibt es 5 grosse Windräder und vereinzelte Windparks mit kleineren Windrädern. Aber jetzt vor allem hier im Lindgebiet, wir beide wohnen ja im Lindgebiet, ist das auch bekannt als Windkanal. Und die Diskussion, hier einen Windpark aufzustellen, ist im Moment gross. Auch da sind die Meinungen, finde ich, also habe ich jetzt mitbekommen, gespalten. Was denkst du zu dem, jetzt auch als Anwohner dort in der Nähe?
Ich würde den Windpark in der Linde bin ich sehr befürworten, weil es eben auf das schweizerische Verhältnis bezogen sehr eine gute Windsituation ist. Und mir selber gefallen auch Windräder. weil viele Leute stören sich am Aussehen von den Windrädern. Mir gefällt es, also mir würde das überhaupt nicht stören. Und vor allem sind Windkraftwerke eine sehr ökologische Art und Weise, zum Strom zu erzeugen. Und wenn man jetzt wirklich sie irgendwann einmal nicht mehr braucht oder nicht mehr haben will, dann kann man sie ja gut rückstandsfrei zurückbauen. Das ist nicht so, dass dann irgendwie über hunderte von Jahren noch, wie bei einem Atomkraftwerk, noch Strahlung da ist und so weiter, sondern man kann die wegbauen und sieht nachher nichts mehr davon.
Was ist denn da der Vorteil von der Windenergie?
Also ich würde sagen, ein ganz grosser Vorteil ist, dass sie sich so gut ergänzt mit der Photovoltaik. Weil wir haben in den meisten Orten in der Schweiz haben wir in der Nacht mehr Wind als tagsüber. Und Photovoltaik tut ja bekanntlich in der Nacht nichts produzieren, aber nur am Tag. Also dort ergänzen sich gut. Und wie wir vorher gesagt haben, haben wir mit der Photovoltaik im Winter eine kleinere Stromproduktion als im Sommer. Bei der Windenergie ist es genau umgekehrt. Die erzeugt im Winter mehr Strom als im Sommer. Und insofern würden die beiden Technologien super zueinander passen. Und je mehr dass wir auch Windenergie ausbauen, zusätzlich zur Solarenergie, desto weniger werden wir auf Speicher angewiesen sein, um allenfalls vom Sommer Strom zu speichern, um in den Winter reinzunehmen. Also es wäre eine totale gute Ergänzung, die beiden Technologien zueinander.
Ich finde, so Sachen müssen wir wie auch mehr der Menschheit sagen. Weil ich habe das Gefühl, die Menschen, die dort wohnen, wissen das gar nicht, dass es überhaupt so gut wäre, das zu machen. Was ich jetzt noch sicher Diskussion mitbekommen habe, ist ja, die Schennis hat einen Flugplatz. Und wenn jetzt dort Windräder, ein Windrad gebaut wird, hat es ja Schwierigkeiten mit dem Flugplatz. Sind die Windräder wirklich immer im Betrieb zum Wind gewinnen?
Nein, die Windräder laufen nicht die ganze Zeit. Man kann die auch bewusst ausschalten. Das macht man auch beispielsweise, wenn Gefahr besteht, dass jetzt ein Vogelzug reinfliegen würde, die Windräder, dann tut man die, die erkennt man und man tut die Windräder ausschalten, damit nichts passiert. Und sowieso, ich glaube nicht, dass der Flugplatz Schennis, dass der gefährdet wäre wegen dem, weil die Windräder würden ja nicht direkt vor der Piste stehen und solange sie das nicht tun, ist das für die Flugzeuge dort keine Gefahr. Die müssen eh eine minimale Distanz am Boden einhalten, die grösser ist als das, was die Windräder ausmachen. Also das wäre das kleinste Problem, glaube ich. Sondern das grosse Problem sehe ich, dass rund um Windkraft einfach sehr, sehr viel unwahre Informationen verbreitet werden. Wir haben in der Schweiz einige Gruppierungen, die richtig fanatisch gegen die Windenergie kämpfen. Und da werden dann sehr viele falsche Argumente in Umlauf gebracht, wo man dann als vielleicht Anwohner, der sich nicht damit beschäftigt hat, muss sagen, wenn nur 10% von diesen Behauptungen stimmen, ist es ja schon eine absolute Katastrophe. Und das Problem ist halt, dass häufig eben 99% von diesen Behauptungen nicht stimmen. Also es hat sehr ein schlechtes Image in der Schweiz als Ganzes und es ist brutal schwierig, gegen das Image anzukämpfen.
Was sind denn so wirkliche Nachteile von Windenergie?
Ich denke, der grösste Nachteil ist schon, dass man die Anlagen sieht, wenn man vorbeifährt, weil sie sind gross, sie sind hoch, sie verändern das Landschaftsbild. Also es gibt wirklich eine Veränderung. Ich glaube, das ist der grösste Nachteil. Zweitens, je nach Standort ist allenfalls auch eine Beeinträchtigung von Vögeln und Fledermäusen möglich. Da muss man natürlich im Vorfeld so gut wie möglich abklären, dass das eben nicht an so Standort gebaut wird, wo das Gefahr ist. Aber abgesehen von dem sehe ich eigentlich keinen wichtigen, nennenswerten Nachteil von der Windenergie. Es ist, wie gesagt, es ist sehr eine ökologische Art und Weise von der Stromproduktion.
Jetzt ist es so, eben, du hast auch gesagt, es windet nicht immer. Ich habe jetzt ganz ehrlich, ich fahre öfters auf Chur, dort hat es ja gerade ein Windrädchen gerade davor. Ich habe das noch nie gesehen, drüllen. Was ist denn, wenn es nicht windet?
Da gilt das Gleiche wie bei der Photovoltaik. Es macht nicht Sinn, nur auf eine einzelne Technologie zu setzen, sondern wichtig, damit man möglichst wenig zwischenspeichern muss an Strom, ist, dass wir verschiedene Technologien einsetzen. Und da haben wir in der Schweiz immer da in sehr guter lag mit unseren Wasserkraftwerken, insbesondere mit Speicherkraftwerken. Aber generell ist auch hier die Chance, dass, wenn es keinen Wind hat, dass dann schön Wetter ist, ist relativ gross. Das heisst, dann hätten wir vor allem Stromproduktion aus Photovoltaik.
Wie hoch ist denn da die Zukunft von der Windenergie?
Das ist sehr, sehr schwierig abzusagen, weil technologisch ist eben eigentlich eine super Technologie. Einfach die Akzeptanz ist in der Schweiz im Moment sehr tief und ist die Frage, ob man das ändern kann, ob sich das ändert in absehbarer Zeit oder nicht. Eigentlich wäre das Potenzial, wäre da zum etwa die Hälfte vom ganzen Stromverbrauch, den wir heute haben, mit Windkraftwerken zu decken. Aber ich denke nicht, dass wir so weit gehen werden. Aber wenn wir jetzt vielleicht 10-mal mehr Windkraftwerke hätten, als wir heute haben, wäre das schon ein grosser Erfolg und schon eine super Sache für die Schweiz. Und für die Sicherheit der Stromversorgung vor allem.
Jetzt noch so einfach eine Interessensfrage. Machen die Lärm?
Ja, aber weniger, als man ihnen anseht. Weil je mehr dass es windet, desto lauter sind die Anlagen. Aber das merkt man ja selber, wenn man draußen ist. Wenn es windet, dann nachher macht natürlich alles Lärm. Das heisst, dann hört man es gar nicht. Also am meisten hört man es bei Schwachwind. Aber die heutigen modernen Windturbinen, die sind in 100 Meter Distanz, hört man da nichts mehr.
In der letzten Folge haben wir schon mal eine andere Energie erwähnt und besprochen, also angesprochen, die Wasserkraftenergie. Sie sollte ebenfalls sehr beliebt sein, hier in der Schweiz. Sie ist auch eine erneuerbare Energiequelle. Jedoch hat Patrick letzte Folge gesagt, dass es auch nicht immer so gut ist, Wasserkraftwerke zu machen, wegen der Natur. Was kannst du mir da mehr dazu sagen?
Wasserkraft ist in der Schweiz schon sehr stark ausgebaut. Und darum ist, wenn man jetzt noch quasi das letzte bisschen von der Zitrone auch noch auspressen will, ist die Gefahr gross, dass man mit zusätzlichen Anlagen mehr Schaden anrichtet, als das nachher nützt. Darum, Wasserkraft ist enorm wichtig für die Schweiz, aber wir können nicht mehr viel mehr rausholen mit Wasserkraft. Sie ist aber eine super wichtige Ergänzung zu Photovoltaikstrom und zu Windenergie, weil man Wasserkraft gut speichern kann. Wir haben ja viele Speicherseen in der Schweiz. Und die Speicherseen können wir steuern, wenn das die Strom erzeugen sollen. Und so sind wir in der beneidenswerten Lage in der Schweiz, dass wir eben, wenn wir jetzt viel stärker auf Photovoltaik und Windenergie setzen, dass wir dann, wenn einmal zu wenig Strom rum ist, dann können wir sehr gut die Lücken, die immer wieder beschworen werden, die können wir problemlos mit der Stromproduktion aus den Speicherseen decken. Also das ist einfach ein riesen Standortvorteil, den die Schweiz hat gegenüber Deutschland, gegenüber Frankreich und so weiter, wo im Verhältnis viel weniger Speicherseen haben als die Schweiz.
Wo man angefangen hat, auf Wasserkraft zu setzen, schon über die Zukunft nachgedacht? Hat man nachgedacht, wie es könnte sein, wenn man wirklich bis ins Letzte versucht, so viel Energie wie möglich rauszuholen, dass es dann vielleicht auch negative Folgen hat? Hat man das sich überlegt?
Ich glaube, das hat man damals sicher nicht bis ins letzte Detail überlegt, aber es hat sicher auch schon Leute gegeben, die sich Gedanken dazu gemacht haben. Und man hat darum auch die Standorte der Speicherseen entsprechend gewählt. Man hat an gewisse Bäche hat man entschieden, dass man die jetzt nicht fassen will, sondern dass man die will lassen. Und ganz generell hat man aber schon in den letzten 15 bis 20 Jahren hat man vermehrt angefangen darauf zu achten, dass, sagen wir, Flüsse, dass sie wieder fischgängig werden, also dass die Fische die Flüsse durchqueren können. Oder dass bei Speicherkraftwerken, bei Pumpspeicherkraftwerken die Schwall- und Zunkproblematik, also dass sie irgendwo einen Speichersee noch dazwischen haben, wo einen einigermaßen gleichmäßigen Abfluss gewährleistet und nicht einmal viel und einmal null, sodass eben auch die Fische und so weiter bessere Lebensgrundlagen wieder haben in unseren Bächen, in unseren Flüssen und Seen.
Du hast jetzt oft von Kombinationen geredet, von den drei Energien, die wir jetzt hier am Behandeln sind. Ich habe mich dann noch gefragt, können wir uns leisten, auf, jetzt einfach sagen wir mal so, Wasserkraft einfach verzichten? Können wir das mit den anderen beiden gut kompensieren? Oder mit den anderen Energien, die wir bis jetzt haben?
Also ganz theoretisch angeschaut könnte man das schon, aber das will niemand. Ist auch meines Wissens nie eine Diskussion gewesen, dass man auf Wasserkraft will verzichten. Einfach, was wir müssen uns einfach eingestehen müssen, ist, dass wir die Wasserkraft nicht mehr stark ausbauen können. Sondern wir haben die Wasserkraft bereits zu einem sehr grossen Umfang genutzt. Und das macht Sinn, die weiterhin zu benutzen. Aber wir müssen schon schauen, dass sie umweltverträglicher wird, als sie heute in vielen Orten noch ist. Das schon auch.
Jetzt ist auch da wieder die Frage, wie hoch ist die Zukunft von der Wasserkraftenergie?
Die ist super gut, die Zukunft. Es wird einfach nicht so sein, meiner Meinung nach, dass wir jetzt viel grössere Produktion haben werden wie heute. Aber die Bedeutung von der Wasserkraft wird insbesondere im Zusammenhang mit den Speicherseen zum Ausgleich von Produktionsschwankungen von Solarkraftwerken und von Windkraftwerken zunehmend eine grössere Bedeutung noch haben. Also insofern ist das eine super Zukunft und wir können unseren Vorfahren nur dankbar sein, dass sie damals so weitsichtig sind und da wirklich vorwärts gemacht haben.
Jetzt haben wir drei behandelt, drei erneuerbare Energien, die drei bekanntesten, würde ich jetzt einmal sagen, würde ich jetzt mal so behaupten. Jetzt würde ich von dir wissen, welche von denen ist wirklich am effektivsten?
Also am effektivsten ist eine Kombination von allen dreien. Es wäre falsch, die gegeneinander auszuspielen und zu sagen, ja, wir sollten vor allem dieses oder vor allem jenes machen, sondern der Schlüssel liegt wirklich in der Kombination. Und wenn wir nur auf eins oder nur auf zwei von diesen drei setzen würden, würden wir wirklich einen Fehler machen.
Wir kommen jetzt noch mal ein bisschen mehr in ein anderes Thema rein. Und zwar wollte ich fragen, was sind so energieeffiziente Technologien, die wir heutzutage haben?
Also anfangen tut es mit der Wärmepumpe. Wenn ich, also effizient heisst ja, das muss man vielleicht noch sagen, Effizienz heisst, dass ich die gleiche Leistung mit weniger Aufwand erbringe. Und dort ist sicher das, was mit Abstand am meisten bringt, vor allem ist fossile Heizung mit einer Wärmepumpe zu ersetzen. Dann habe ich sofort einen Faktor 3, 4, 5 weniger Energie, die ich pro Jahr einsetzen muss, um ein Gebäude zu heizen. Das ist ein Beispiel. Dann haben wir aber auch einfach technologische Fortschritte bei Kühlschränken, bei Gefrierschränken und so weiter. Wir haben LED anstatt Glühbirnen. Wir haben Elektromobilität anstatt Diesel- und Benzinauto, wo ebenfalls der gesamte Energieverbrauch massiv verkleinern tun.
Was können wir Menschen da am ehesten machen? Also was können wir am ehesten darauf setzen oder ändern? Also was würde am meisten bringen, dass wir das jetzt ändern würden von diesen Technologien?
Also das Allerwichtigste ist, dass wir bei Abstimmungen für Natur stimmen, dass wir bei Wahlen die Parteien und die Leute wählen, die sich wirklich für die Natur einsetzen und nicht nur allenfalls davon reden. Das ist der grösste Hebel, den wir haben. Es ist wirklich bei Abstimmungen und Wahlen Leute und Parteien wählen, die sich für die Natur einsetzen tun. Und bei uns selber nachher haben wir natürlich auch Möglichkeiten, indem wir beispielsweise bewusst effiziente Geräte einkaufen tun. Da gibt es eine super Webseite, top10.ch heisst die, wo Hersteller unabhängig bei fast jeder Gerätekategorie die besten Geräte auflistet, sodass man sich dort orientieren kann. Und wenn man jetzt einen Kühlschrank oder ein Auto oder was auch immer braucht, entsprechend einmal primär diese Geräte kann anschauen kann. Dann kann man natürlich auch im Alltag, wenn man auf Mobilität achtet, das ist ein grosser Verursacher vom Energieverbrauch und auch von den Treibhausgasemissionen, dass man in die Nähe wohnen geht, wo man arbeitet oder studiert, um überhaupt den Weg zu verkleinern, wo man bewältigen muss und dann die Wege, die verbleiben, möglichst zu Fuß oder mit dem Velo zu machen. Die nächste Stufe wäre der ÖV und ganz am Schluss Elektromobilität. Aber sicher nicht fossile Mobilität, sondern Elektromobilität.
Genau, auf die Mobilität möchte ich nochmal mit dir eingehen. Was uns Menschen allen bewusst ist, ist eben, dass wir mit unseren Fortbewegungsfahrzeugen viel ändern oder überhaupt einfach wirklich schnell einen Effekt erzeugen können. Es gibt ja jetzt Velos, Elektrotrottis, Elektroautos, Zug, Bus, Tram und so weiter. Jetzt stelle ich Ihnen so eine neue Frage. Sind die nachhaltigen Mobilitäten wirklich nachhaltig? Kann man da wirklich sagen, ja, die sind nachhaltig, wenn man so schaut?
Ja, sie sind an und für sich nachhaltig, aber es hängt immer vom Nutzen ab. Also ich kann es immer noch nachhaltiger machen, wenn ich anstatt allein in einem Elektrofahrzeug das zweite, das dritte oder das vierte drin sitze, dann ist es sofort ein Faktor effizienter. Und letztendlich kann ich auch meinen Bedarf, wie vorher erwähnt, an Mobilität natürlich reduzieren. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber grundsätzlich haben wir alles zur Verfügung, was wir eigentlich brauchen würden. Und es liegt an uns, wie wir Gebrauch davon machen und ob wir jetzt eben mehr ÖV fahren, mehr Velo fahren. Lustigerweise ist es ja nicht nur, dass wir dann weniger Energie verbrauchen, sondern wir tun noch etwas für unsere Gesundheit. Also es geht uns selber auch noch besser damit. Das ist noch ein Wahnsinnsvorteil, sodass wir eigentlich den ganzen Umstieg, den würden wir meiner Meinung nach auch ohne Klimawandel wollen, weil es uns eine bessere Welt gibt. Also es gibt bessere Luft, es gibt weniger Lärm, weniger Stau und so weiter. Es verbessert letztendlich die Lebensqualität. Darum würden wir das wahrscheinlich auch wollen, auch wenn es den Klimawandel gerne nicht gäbe. Es wäre dann eine wünschenswerte Entwicklung.
Jetzt ist es so, du hast vorher auch schon erwähnt, dass man wirklich probieren soll, in die Nähe zu ziehen vom Arbeitsort und so. Aber viele haben die Möglichkeit gar nicht. Auch ich wohne noch zu Hause, habe fast eine Stunde Arbeitsweg. Der ÖV am Morgen ist mega überfüllt und auch recht am Limit. Ich merke es auch selber. Aber mit dem Auto gehen ist jetzt für mich auch keine Option. Was soll man jetzt da als Bund oder als Person mehr setzen? Auf eher ÖV oder bessere Autos? Wie kann man das Dilemma lösen?
Der effizienteste Weg ist sicher über mehr ÖV. Aber es gibt natürlich auch andere Ideen, wie beispielsweise die Arbeitszeiten anpassen, dass man nicht zu Stosszeiten reisen muss. Wir haben, seit die Pandemie vorbei ist, haben wir ja gelernt, wie man gewisse Besprechungen über Online-Medien durchführen kann. Also das Bedürfnis zum Reisen ist ja durch das kleiner geworden, aber es ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt und so in vielen Fällen. Aber, und dort ist, glaube ich, einfach die Variante, dass man versucht, den Stosszeiten aus dem Weg zu gehen und halt andere Arbeitszeiten wählen.
Zum Abschluss, Herr Rohr, würde ich Sie gerne fragen, was möchten Sie den Zuhörern mitgeben?
Ich glaube, wir haben im Moment eine ganze Reihe von Problemen, die wir lösen müssen. Die Ursache der meisten Probleme, der meisten ganz grossen Probleme, ist unser Entfremden von der Natur. Und wir müssen uns überlegen und vor allem ändern, wie wir in Zukunft leben auf dieser Erde, im Einklang mit der Natur, uns als Teil von der Natur zu sehen, anstatt gegen die Natur zu kämpfen und versuchen, sie zu beherrschen. Das haben wir die letzten 50, 60 Jahre, haben wir versucht, die Natur zu beherrschen und wir sind grandios gescheitert. Was noch fehlt, ist jetzt wirklich das Umdenken, dass wir eben mit der Natur, als Teil von der Natur handeln müssen und die Natur nicht einfach irgendein Abfallsammelort ist oder eine Ressourcenquelle und so weiter, sondern da müssen wir unser gesamtes System früher oder später radikal umstellen und wieder mit der Natur, im Einklang mit der Natur arbeiten und sein. Und dann ist auch unsere Lebensqualität wieder grösser. Da bin ich überzeugt, das ist eine sehr positive Perspektive. Aber viele sehen das jetzt im Moment noch irgendwie weit zurück in die Höhle oder irgend so etwas, was es überhaupt nicht ist.
Und noch, was sind so nachhaltige Sachen, die wir im Alltag machen können, was Sie würden sagen, würde helfen, auch schon nur kleine Sachen?
Also der Konsum ist ein sehr grosser Treiber von Problemen, die wir verursachen als Menschen. Also ganz generell, wenn wir mehr in Kreisläufe denken und sei es jetzt Kleider länger brauchen oder weniger Kleider kaufen, Handy länger brauchen, nicht ins Ausland in die Ferien oder wenn, dann Velo in die Ferien und so weiter. Wir haben schon, wir haben einige Möglichkeiten, wie wir alle können einen kleinen Beitrag leisten. Man hat häufig das Gefühl, mein Beitrag zählt nicht. Aber es ist nicht so, eine Million mal einen kleinen Beitrag gibt zusammen sehr einen grossen Beitrag. Und meistens ist es so, wenn man mal anfängt, reisst man automatisch andere mit sich. Zuerst wird man schräg angeschaut, aber nachher machen die anderen mit.
Danke vielmals für das Gespräch. In der nächsten Folge gehen wir dann auf die Strasse in Rüti zu der Bevölkerung, um zu fragen, was sie zu dem Ganzen meinen. Anschliessend schauen wir das Ganze mit der Gemeinde Rüti noch an und sie erzählt dann auch von ihnen, also was ihre Pläne sind. Bis dann.